Querfunk. Freies Radio Karlsruhe.
Wutpilger, Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge kehrt zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Irgendwann im Sommer des Jahres 2010 ging in Weimar bei Radio Lotte die erste Ausgabe dieses Formats auf den Sender. Die Entstehung dieser Radiosendung ist mit Geschichten dieser Kulturhauptstadt in Thüringen verbunden. Einzelne dieser Geschichten sollen in der kommenden Stunde erzählt werden. Vom 21. August bis zum 8. September dieses Jahres fand in Weimar das Kunstfest statt, ein Kunstfestival, das seit 1990 in der Kulturstadt stattfindet. Im Rahmen des Kunstfestes richtete in diesem Jahr der Sänger, Autor und Theaterregisseur Schorsch Kamerun eine Talk- und Performance-Reihe aus. Diese Reihe trug den Titel »Bevor wir kippen« und beschäftigte sich mit der politischen Situation in Thüringen vor den Landtagswahlen. Wozu welche Kunst, welche Medien, welche Bildung? Was brauchen wir? Was müssen wir fördern? Was können wir abschaffen oder dem Spiel der freien Kräfte im Markt überlassen? Wer definiert, was Bildung ist und die sogenannten Bildungsinhalte? Wo hört Demokratie auf und fängt Bevormundung an? Wie lassen sich Parallelgesellschaften wieder in einen gemeinsamen Gesprächsraum bringen? Das waren Fragen, die im Rahmen dieser Talkreihe öffentlich debattiert werden sollten. An 12 Sommerabenden lud Schorsch Kamerun zu Gespräch und Performance auf den Theaterplatz. Der Titel »Bevor wir kippen« war bezogen auf die zu erwartenden Ergebnisse der Landtagswahl. Thüringen kippt. Irgendwie unklar, ob das am 1. September 2024 geschehen ist. Am 29. August war ich auf der Bühne von Schorsch Kamerun auf dem Theaterplatz in Weimar zu Gast. Dort habe ich einen Redebeitrag gehalten und es gab Ansätze einer Diskussion. Diese Sendung beinhaltet den Mitschnitt dieser Veranstaltung, nebst einer Vertonung von Raoul Hausmanns Manifest gegen die weimarische Lebensauffassung. Es geht in der kommenden Stunde um das Aufwachsen in Weimar, um die Provinzialität einer Kulturhauptstadt, um Politisierungserfahrungen, Szenekonflikte, Selbstmord und Polizeigewalt. Zum Einstieg hört ihr einen Song der Weimarer DDR-Punkband Der Rest mit dem Titel Diese Stadt. Im Anschluss hört ihr den Mitschnitt vom 29.08. Es begrüßt euch Lukas.
Das Titel.
Come on! Ja, hallo. Guten Nachmittag, kann man, glaube ich, jetzt noch sagen, hier auf dem Theaterplatz zu Weimar. Man hört es an den Glocken. Es ist 18 Uhr. Wir beginnen immer um 18 Uhr jeden Tag hier vor und nach der Wahl, von der hier die Rede ist. Sehr viel. Bevor wir kippen, heißt unsere Reihe, und wir laden jeden Tag unterschiedliche Gäste ein, um ins Gespräch zu kommen mit den BürgerInnen der Stadt, und haben ganz unterschiedlichen Themen, die Menschen befragen. Es geht eigentlich darum zu fragen, was brauchen wir, was kann möglicherweise weg, denn auch politische Haltungen erwarten möglicherweise, dass Dinge verschwinden. Ich heiße Schorsch Kamerun. Ich bin hier immer dabei, und dann übernehmen die Gäste irgendwann selbst. Da kommt ein Gast von gestern. Schön, dass du nochmal gekommen bist. Toll. Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann ein Publikum. Aber man sieht es, wir sind hier wieder voll ausverkauft, hier vorne vor unserer kleinen Bühne. Jeden Tag kann man hier vorbeikommen, um danach auch noch heute ein kleines Konzert zu können. Ich weiß nicht, ob man das da drüben auch hören kann. Fantastisch. Heute Abend spielt dort noch Plenum. In einer halben Stunde ist es dann soweit. Und genau, wir arbeiten unterschiedliche Themen ab. Gestern ging es um Experimente. Kann man sich Experimente überhaupt leisten? Will man sich Experimente leisten? Heute haben wir zwei Themen. Ambiguität ist eins, also sozusagen der Umgang mit Unsicherheiten. Etwas abstrakt, aber das ist eben auch gewollt. Wir versuchen recht abstrakte Themen, die oft mit Kunst zu tun haben, aber auch mit ganz direkten Dingen, zum Beispiel mit Erinnerungskultur. Da sind wir dann in der nächsten Woche. Oder wir hatten vorgestern jemanden hier aus Kreuzberg, auch so ein Thema: Braucht man Kreuzberg oder kann das weg? Heute ist hier Lukas, wir kennen uns aus der Bauhaus Uni, aus dem Lehrstuhl Experimentelles Radio. Vielleicht magst du selbst kurz sagen, du kommst ja aus der Gegend, und vielleicht magst du selbst kurz sagen, warum wir uns möglicherweise entschieden haben, uns gemeinsam hier kurz zu besprechen.
Na, wir haben uns an dem Seminar an der Bauhaus-Uni getroffen, wo du zu Gast warst, und wir haben uns so ein bisschen leidenschaftlich gestritten, würde ich sagen. Also es ging in dem Seminar auch um eben die politische Landschaft in Thüringen kurz vor der Landtagswahl, und das war auch der Zeitpunkt, wo es diese großen Proteste gegen rechts gab. Und wir haben uns so ein bisschen so gestritten darüber, wie bewertet man eigentlich diese Proteste. Ich habe da auch Sachen kritisch gesehen. Wie ist das mit diesen Protesten, wenn es halt der Kanzler schafft, sich dem voranzustellen, wenn er zwei Wochen vorher eine Abschiebeoffensive halt irgendwie verkündet. Über solche Sachen haben wir gesprochen, und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du fandst es dann interessant, meine Perspektive oder meine Position, und dann hast du mich so ganz kurz eingeladen und ich habe ja gesagt, und wir hatten gar nicht mehr besprochen. Dann haben wir so vor zwei Wochen oder so telefoniert, und da haben wir irgendwie so die ganz großen Themen aufgemacht, ich habe so ein bisschen damit gehadert, ist das überhaupt der richtige Rahmen hier, so ein Kunstfest in Weimar, und will ich das überhaupt? Und dann kamen so die großen Themen Kultur, Industrie und so weiter, und dann sind wir eigentlich nicht so richtig zu einem Punkt gekommen. Und dann hast du gesagt so, naja, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst auch was vorlesen. Und du hast gesagt, dich interessiert meine Erfahrung hier in Weimar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe einen Redebeitrag. Und das deswegen, weil ich hier an verschiedenen politischen Kundgebungen auch schon auf diesem Platz beteiligt war, wo ich Redebeiträge gehalten habe. Dachte ich, ich mache das nochmal, aber verbinde das halt mit so Geschichten, die ich so in Weimar erlebt habe.
Ja, cool. Genau, das wirst du gleich mal probieren. Was ich trotzdem dazu sagen möchte, ist, damit wir uns nicht zu sehr podiumsmäßig vorkommen oder eben von oben nach unten, wenn das denn so ist, man macht sich hier an ungefähr 20 Zentimetern aus. Wir haben dort ein offenes Mikrofon, also man kann hoffentlich mit uns sprechen. Wer dann noch Lust hat, vielleicht das auch danach nachbesprechen oder auch zwischendurch. Ich würde sagen, man darf sich immer beteiligen. Genau, danach, wenn du das gelesen hast, also hier deine Erfahrung sozusagen, wollte ich mit meiner Begleitung Eunike ein kleines Lied dann noch vortragen. Es geht, das ist auch ein Stück weit unser zweiter Teil, heute um Zeckenpunk. Also eben, die Haltung, ja, ich weiß, es gibt schon die ersten Fans, die hier von weit her gekommen sind, um noch einmal Zeckenpunk aufspielen zu erleben, weil Zeckenpunk auch wieder so ein Thema, was hat das überhaupt für eine Wirkung noch? Braucht man das? Ist das noch irritierend oder eben gar nicht mehr? Aber dazu später, jetzt erstmal, erzähl doch mal, wie es dir hier so ergangen ist.
Ich bin in Weimar aufgewachsen, das heißt genauer, die ersten Jahre meines Lebens habe ich in Ehringsdorf bei Weimar verbracht, bis ich dann mit meinen Eltern und Geschwistern in eine Mietwohnung in die Stadt gezogen bin. Wenn ich meine Erfahrungen mit denen von anderen Freunden vergleiche, die in ostdeutschen Kleinstädten aufgewachsen sind, denke ich manchmal, das hier war vergleichsweise harmlos. Weimar ist schließlich eine Stadt, in der alles kulturbeflissen ist, die sich weltoffen gibt und von Bildung geprägt ist. Dass sich dahinter aber viel zu oft ein provinzielles Elend verbirgt, davon will ich im Folgenden versuchen, etwas zu erzählen. Ein Faktor, der das Aufwachsen in so einer Stadt für mich vermutlich leichter gemacht hat, als es in vielen anderen Thüringer Städten möglich ist, waren zwei Häuser, die Gerberstraße 1 und 3, die es heute noch gibt. Die Gerberhäuser waren Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre besetzt worden und werden seitdem als soziokulturelles Zentrum genutzt. Für mich war die Gerber ab Mitte der 2000er Zufluchtsort und ein wichtiger Bestandteil meiner Politisierung. Hier habe ich Leute getroffen, die mir Halt gegeben haben, wenn ich mich mit meinen Eltern gestritten habe, wenn ich Stress in der Schule hatte, wenn ich mit dem Zustand der Welt und meinem Platz darin gehadert habe. Hier habe ich gelernt, was es heißt, kollektive Räume zu verwalten, sich politisch zu organisieren und mit den eigenen Positionen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war aber verbunden mit einer Leidenschaft, die nicht in politischen Begriffen aufgeht. Die Energie von Punk hat mich fasziniert, so wollte ich auch sein und das hieß vor allem, sich nicht der sauberen Fassade dieser Stadt unterordnen. Wir sind der letzte bunte Fleck im durchsanierten Kulturstadt-Zoo, war das inoffizielle Motto zu diesem Lebensentwurf. In der Gerberstraße war ich an der Gründung einer Antifa-Gruppe beteiligt, der antifaschistischen Aktion Weimar, kurz AAW. Und zu dieser Form der Organisierung hat uns niemand angeleitet. Zur Antifa-Generation vor uns, die es durchaus gegeben hat, hatten wir nicht wirklich Kontakt. Vielmehr entsprach es einer Notwendigkeit. Wenn man als Punk oder alternativer Jugendlicher erkennbar war, hat man auch in einer Stadt wie Weimar mit Nazis oder Halbfaschos Stress bekommen. Und, dass wir schnell gemerkt haben, wenn wir bei Stress mit Faschos die Polizei rufen, bekommt man schnell mit der Probleme. Wenn man nicht immer nur einstecken oder wegrennen will, muss man sich organisieren. Und wenn man sich dabei nicht staatlicher Repression aussetzen will, muss man es clandestin tun. Als Weimarer Antifa-Gruppe sind wir bald Teil einer thüringweiten Vernetzung geworden. Es ging dabei um die Organisierung von Selbstschutz, um die Recherche und Offenlegung von Nazi-Netzwerken, die Verhinderung oder Störung von Nazi-Aufmärschen und Veranstaltungen, das offensive Vorgehen gegen Nazi-Läden und andere Infrastruktur. Zum Teil standen wir dabei auf der Straße denjenigen gegenüber, von denen später bekannt wurde, dass sie direkt zum Unterstützungsnetzwerk des NSU gehörten. Ohne dass es uns ganz klar war, haben wir uns mit einer rechtsterroristischen Struktur angelegt. Mitte der 2000er wurde bei Weimar von der Kriminalpolizei ein Waffenlager des nationalen Widerstands Weimar hochgenommen. Im Nachhinein frage ich mich, warum diese Waffen nicht zum Einsatz gekommen sind, ob sie für jemanden anderen oder für einen späteren Zeitpunkt bestimmt waren. Dass wir als Antifa-Gruppe radikal und unversöhnlich aufgetreten sind, hatte nicht nur damit zu tun, dass Nazis auch in und um Weimar ein krasses Problem waren. Wir haben auch ein Misstrauen gegen den bürgerlichen Antifaschismus entwickelt. Dort oben Buchenwald, hier unten die Stadt der Klassik und Moderne, so hätten sie es gern gehabt. Das Bekenntnis zum Antifaschismus hat uns nicht gereicht. Immer wieder hatten wir das Gefühl, dass es dabei nur um das saubere Image der Kulturstadt ging, um die Verlagerung des Problems in eine vermeintliche Bedrohung von außen. Der offizielle Kulturstandort Weimar verlangte auch ein Bekenntnis gegen Nazis, aber das reichte uns nicht. Wir wollten das Problem überhaupt erst zu einem Problem machen und einen Konflikt nicht kaschieren, sondern offen austragen. Und das Problem war für uns nicht zuallererst der gute Ruf einer Stadt. Am Bürgerbündnis gegen Rechts haben wir uns deshalb zwar immer wieder beteiligt, aber wir haben es immer wieder auch kritisiert. Ich erinnere mich zum Beispiel an Diskussionen innerhalb des Bürgerbündnisses mit Klaasen Ratz, der damals CDUler und Fürsprecher des Bunds der Vertriebenen war und der heute hier in Weimar auf Wahlplakaten der Werteunion zu sehen ist. Wir fanden es schon damals inkonsequent und verkehrt, dass so jemand Teil eines Bürgerbündnisses gegen Rechts sein kann, eine Einheitsfront, die alle Widersprüche innerhalb des eigenen Lagers verdeckt. Diese Diskussionen haben uns aber auch herausgefordert und uns gezwungen, unsere Position begründen und Zusammenhänge erklären zu können. Die Gerberstraße war dafür ein Bildungsort. Mit Filmabenden und Vorträgen haben wir unsere eigene Bildung organisiert. In mal größeren, mal kleineren Kreisen haben wir Marx, Adorno, Marcuse und Texte der Situationistischen Internationale gelesen und diskutiert. Für uns wurde klar, dass Rassismus und Neonazismus mit der kapitalistischen Gesellschaft zusammenhängen. Dass Konkurrenz, Warenform und Standortlogik autoritäre Ideologien hervorbringen und das nach unten treten begünstigen. Dass Klassengesellschaft, Geschlechterverhältnisse und Ideologien der Ungleichheit zusammenhängen. dass der Nationalismus der Bezug auf eine illusionäre Einheit ist, die innere Widersprüche zudeckt und notwendig brutale Ausschlüsse produziert. Dass der bürgerliche Nationalismus zwar anders begründet wird und andere Auswirkungen hat, dass er aber viele Grundannahmen eines völkischen Nationalismus teilt. So wurde unser Einspruch ein grundlegender. Die Perspektive dieser Kritik, eine Gesellschaft jenseits von Herrschaft, Ausbeutung und Diskriminierung, eine ganz andere Art von Produktion und Verteilung, in der die Bedürfnisse der Menschen die Maßgabe sind, anstatt ihre Unterordnung. Vielleicht ist der Erkenntnisprozess, den ich hier rekonstruiere, etwas vereindeutigt. Vieles ist geprägt von späteren eigenen Einsichten. Nicht alle Gefährten sind diesen Weg auf gleiche Weise mitgegangen. Es mag ein Klischee sein, aber der reale Weg ging maßgeblich auch mit inneren Zerwürfnissen einher. In der Gerberstraße war dies ein Konflikt um sexuelle Übergriffe innerhalb der Häuser. Plötzlich standen sich Gerber 1 und Gerber 3 feindlich gegenüber, auch wenn diese Gegenüberstellung vereinfacht ist. Zumindest ging es einher mit stundenlangen Streitplänen, gegenseitigen Bedrohungen, geforderten und real vollzogenen Rausschmissen, Austauschen von Schlössern, Neubesetzung der Gerber 1, einem regelrechten Psychokrieg. All das ausgebreitet vor einer provinziellen Stadtöffentlichkeit, die nicht verstehen konnte, worum es ging, womit wir aber Angriffsfläche boten. Die Themen, um die wir uns gestritten haben, waren nicht lächerlich, sondern sehr ernst. Trotzdem denke ich, ist es unerheblich, auf welcher Seite ich damals stand, denn wir haben dabei selbstsicher nicht nur richtig gehandelt. Der provinzielle Mief macht auch vor einer linken Szene nicht Halt, wenn sie sich streitet. Auf verschiedene Weise hat das Handeln beider Fraktionen bestimmt. Nach etwa einem halben Jahr des Dauerstreits, in dem sich auch Konflikte innerhalb der eigenen Gruppe auftaten, habe ich Abschied von der Gerberstraße genommen. Ich habe danach noch 6 Jahre in Weimar gelebt, in denen ich meistens einen Bogen um die Gerber gemacht habe. Meine Zeit nach der Gerber war nicht ereignislos. Im Dezember 2009, am Todestag von Alexandros Grigoropoulos in Athen, wurden in der Trierer Straße 6 PKWs angezündet. Eine Aktion, die ich für verkehrt und fahrlässig hielt. Dem folgte eine Repressionswelle, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Wohnungen von Freunden wurden durchsucht, Schüler wurden aus dem Unterricht zum Polizeiverhör abgeholt, Eltern und Arbeitgeber wurden durch Privatanrufe von der Polizei unter Druck gesetzt, einzelne Festnahmen, auch die Gerber 1 wurde durchsucht. Wer die Autos angezündet hat, ist nicht aufgeklärt worden. Uns hat das in einer Situation getroffen, die für uns ohnehin desolat war, weil die Gerber für uns als Treffpunkt mehr oder weniger weggefallen war. In der Zeit danach, als wir noch mit der Soli-Arbeit gegen die Repression beschäftigt waren, haben sich 2 Freunde gemeinsam das Leben genommen. Die beiden hatten eine Reihe von privaten Problemen, die zu einer Perspektivlosigkeit und letztlich zur Entscheidung des Freitods geführt haben. Ein nicht unerhebliches Problem war dabei allerdings auch, dass sie im Fokus der Ermittlungen wegen der Autobrände standen. Observierung, Festnahme, anwaltliche Beratung und Papierkrieg hatten ihre letzten Wochen bestimmt. In der Weimarer Presse wurde die Schlagzeile über den Selbstmord des Feuerteufels von Weimar gebracht. Dass die Ermittlungen danach im Sande verlaufen sind, wurde nicht berichtet. Im April 2012 sind in Weimar an einem Abend 4 Punks willkürlich und ohne Begründung von der Polizei verhaftet und auf die Polizeiinspektion gebracht worden. Dort wurden sie, teils unter Anwendung von Gewalt, gezwungen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Im Zuge dessen wurden sie rassistisch und sexistisch beleidigt und ihnen wurde vorgehalten, wenn ihr so weitermacht, endet ihr bald wie Anja und Felix, die Namen der beiden Freunde, die sich 2 Jahre zuvor das Leben genommen hatten. Insbesondere eine der festgenommenen Personen, eine junge Frau, wurde daraufhin in der Zelle von Beamten malträtiert. Unter anderem wurde sie an den Handschellen, mit denen sie auf dem Rücken gefesselt war, durch die Zelle gezogen. Sie erlitt dadurch eine armlange Schürfwunde. Am nächsten Morgen wurden sie vernommen und ihnen wurden diverse Sachbeschädigungen vorgeworfen, wobei auch Bezug auf längst zurückliegende Vorkommnisse genommen wurde. Nachdem sie entlassen wurden, sind sie in die Klinik gefahren und haben die Verletzungen dokumentieren lassen. Nachdem einige Tage vergangen waren, haben sie sich entschieden, ihr Erlebnis öffentlich zu machen und Freunde haben die Vorfälle in einem Indymedia-Artikel dokumentiert. Daraufhin folgten interne Ermittlungen gegen die Polizeiinspektion Weimar, die jedoch schnell eingestellt wurden. Dem folgte die Retour. Die 4 Betroffenen fanden sich selbst vor Gericht wieder. Anklage, falsche Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat. Ich habe die 4 erst im Zuge dieses Gerichtsverfahrens kennengelernt, weil ich an der Organisierung einer Soli-Gruppe beteiligt war, die Anwälte für die 4 organisiert hat und das Verfahren mit kritischer Öffentlichkeitsarbeit begleitet hat. Zwischen dem Vorfall und dem Ende des Gerichtsverfahrens vergingen 3 Jahre. Im Laufe dieser Zeit und im Zuge des Gerichtsverfahrens konnte ich einiges über eine Polizeiinspektion lernen, die sich provinziell behütet weiß. Für die Festnahme in jener Nacht gab es keine rechtliche Grundlage, es gab keine Beweise, die eine Festnahme und Ingewahrsamnahme gerechtfertigt hätten. Das Haftbuch war für jene Nacht verfälscht worden. Ein Beamter hatte die Kamera, mit der die Fotos für die Identitätsfeststellung gemacht wurden, mit nach Hause genommen. Eine Beamtin, die als Zeugin Genaueres über den Ablauf in jener Nacht hätte schildern können, war während des Verfahrens über Wochen hinweg krankgeschrieben. Beamte der Polizeiinspektion Weimar waren in einer extra vom Polizeichef anberaumten Schulung auf die Aussage vor Gericht vorbereitet worden. In derselben Nacht, das kam in dem Gerichtsverfahren raus, war eine weitere Person, die unabhängig von den Vieren festgenommen wurde, ebenfalls misshandelt worden. Man konnte aber auch lernen, innerhalb von Weimar war es unglaublich schwierig, eine Öffentlichkeit für diesen Fall herzustellen. Mit kurzem Draht zur Lokalpresse konnte der Chef der Inspektion seine eigene Sicht prominent darstellen. Vor Gericht kam schließlich für jeden Beobachter unzweifelhaft heraus, die Darstellung der Polizei konnte nicht stimmen, Strafbefehle gegen die Betroffenen wurden zurückgenommen, das Verfahren musste eingestellt werden. Konsequenzen für die Polizeibeamten gab es trotzdem keine. Der damalige Polizeichef Ralf Kirsten ist heute Bürgermeister der Stadt und Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Ralf Kirsten hatte sich vor die Polizeiinspektion und die verantwortlichen Beamten gestellt. Weimar ist eine Stadt, in der sich so eine Person niemals öffentlich für das Geschehene rechtfertigen musste. Jetzt sitze ich hier auf dem Theaterplatz in Weimar. Ich habe bei einigen Kundgebungen unserer Antifa-Gruppe hier Redebeiträge gehalten. Jetzt bin ich hier im Rahmen des Kunstfests und ich bin mir unsicher, ob es der richtige Rahmen ist. Ich weiß nicht, ob das, was ich versucht habe zu erzählen, überhaupt richtig in der Öffentlichkeit ist. Ein gewisses Unbehagen beschleicht mich. Weil für uns das Kunstfest immer Teil der Fassade gewesen ist, die all die Scheiße verdeckt, die hier in Weimar auch passiert. Der heutige Talk ist mit dem Titel Ambiguität überschrieben und ich weiß nicht so richtig, was das bedeuten soll. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff überhaupt verwendet, außer wenn er einen Förderantrag für ein Kulturprojekt schreibt. Auch die Fokussierung auf die Landtagswahl scheint mir fragwürdig. Nicht, dass ich denke, dass danach einiges schlimmer werden kann. Aber alle sitzen davor wie der Hase vor der Schlange und bleiben dabei seltsam passiv, als könnte man einfach nichts machen. Der Termin der Landtagswahl ist kein Scheidepunkt in meiner Sicht. Schlimmer wird es die ganze Zeit und dafür ist die AfD nicht der einzige Faktor. Die Geschichten, die ich aus Weimar erzählt habe, zeugen davon, dass die Entwicklung, mit der wir jetzt konfrontiert sind, nicht vom Himmel fällt. Mir fielen ein paar Sachen ein, die sinnvoll zu tun wären. Die Organisierung von antifaschistischem Selbstschutz und die Weitergabe der Erfahrung, wie sowas geht. Denn die Straßengewalt wird mit dem Aufstieg der AfD steigen, weil sich autoritäre Charaktere von oben ermächtigt fühlen. Der Wiederaufbau einer thüringweiten antifaschistischen Vernetzung. Die Vernetzung, von der ich erzählt habe, wo wir Teil davon waren, ist nach 2009 Stück für Stück zusammengebrochen. Der antifaschistische, antirassistische Ratschlag Thüringen findet am 1. und 2. November hier in Weimar statt. Das wäre ein Ort, an dem es meines Erachtens sinnvoll sein könnte, darüber zu diskutieren. Die Unterstützung von unabhängigen linken und progressiven Strukturen im ländlichen Raum jenseits von Erfurt, Weimar, Jena. Die Bereitschaft, dort Zeit zu verbringen und Präsenz zu zeigen, auch wenn es nicht so ein nettes Ambiente ist wie hier in Weimar auf dem Theaterplatz. Die finanzielle und infrastrukturelle Absicherung von linken Strukturen für längere Zeiträume und unabhängig von staatlicher Förderung. Es kommt darauf an, sich unabhängig von politischen Konjunkturen zu machen, sodass man handlungsfähig ist, auch wenn die AfD mitreden kann. Der Ausbau und Aufbau von unabhängigen Medien, Zeitungen, freien Radios, Fanzines und so weiter und die Verbreiterung von Wissen, wie solche Medien hergestellt und genutzt werden können, um unabhängiges Denken und eigenständige Informationen verbreiten zu können. Dies ist umso wichtiger, als die Tendenz daran besteht, dass Staat und Medien, siehe das Modell Orban in Ungarn, tendenziell miteinander verschmelzen. Die Organisierung von gesellschaftskritischer Bildungsarbeit, die ein unabhängiges Denken ermöglicht und eine Perspektive eröffnet jenseits von der Wahl zwischen liberaler und autoritärer Krisenverwaltung. Es kommt darauf an, eigene Analysen des Bestehenden betreiben zu können und inhaltlich zu formulieren, was man will und wofür man steht. Für immer Punk möchte ich sein, das war vielleicht damals schon ironisch gemeint, aber den nächsten Witz meine ich ernst. wir werden Weimar in die Luft sprengen. Das ist ein Zitat von einem Flugblatt der Dadaisten gegen Weimar. Die haben hier 1920 einen Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten gemacht. Und Raoul Hausmann, ein Dadaist, hat einen sehr schönen Text gegen die Weimarer Lebensauffassung geschrieben, wo er mit schöner Häme gegen die Ebert-Scheidemann-Regierung herzieht, aber auch gegen Goethe und Schiller. Heute müsste man es vielleicht ein bisschen aktualisieren. Soweit.
Ja, danke. Möchte jemand von Ihnen da was zu sagen vielleicht? Oder soll ich versuchen, darauf einzugehen? Oder, I don't know. Also wir haben, wie gesagt, das Mikrofon dort und mich würde es freuen, wenn da vielleicht jeweils drauf eingegangen wird oder dass wir ins Gespräch kommen noch. Ansonsten, da könnte man eine Menge zu sagen. Das ist ja jetzt erstmal ein Bericht und eine, wie soll ich sagen, das ist natürlich auch eine Seitenbeschreibung, ist ja keine Frage. Und wir haben uns ja schon darüber unterhalten, was jetzt dieses Forum angeht, Kunstfest Weimar oder überhaupt so ein Platz oder dieser Ort, den es gibt und die Klammer davon. Mir fällt das da unheimlich schwer, habe ich dir schon gesagt, so ganz, ganz direkt zu sein, das Kunstfest, Politik washed jetzt irgendwie bestimmte Sachen oder andere Sachen tun das oder dieses Haus dort tut das oder was auch immer. Eine Kultur, die eine Förderung erfährt und so weiter. Vielleicht, was wir probieren jedenfalls in dieser Reihe, die wir machen, ist ja jetzt erstmal einen Raum zu schaffen, in dem man ausdrucken kann, Meinungen haben kann und eben die überprüft. Das hast du ja jetzt gerade getan. Und du hast ja auch schon teilweise ein Stück weit beschrieben, dass die Dinge, um die es dir geht, möglicherweise auch zum Teil kein Gehör finden oder eben eine Unterdrückung, eine Repression erfahren. So ist es, ne? Und ich kann das immer, das habe ich dir schon gesagt, und ich empfinde eine gewisse Widersprüchlichkeit da drin, zu sagen, okay, auf der einen Seite ist das vielleicht der falsche Ort, also auch innerhalb von dem, was so eine Klammer, so ein Kunstfest ist. Auf der anderen Seite habe ich eben das Gefühl, dass man das auch gut nutzen kann, genau hier an dem Ort, auf dem Platz, und dass man eben solche Stimmen haben kann damit. Aber das kann ich auch nicht ganz abschließend sagen. Oder was damit erreicht wird, ob man da zum Beispiel Positionen, wie die du hier vertrittst, dadurch irgendwie nicht nur Gehör bekommen, sondern eben auch eine gewisse Veränderung, das weiß ich einfach nicht genau. Aber das bleibt auch ein Stück weit für mich so. Tatsächlich habe ich so ein Stück weit das Gefühl, wenn das, was du beschreibst, ich verkürze sehr und versuche das für mich nur so kurz einzuordnen, dass das möglicherweise in seiner Auslegung, ich will jetzt das Wort Radikalität mal vermeiden, das finde ich immer so schwierig, dann aber auch eigentlich eben außerhalb von der staatlichen Klammer eben nur auskommen kann. Und dann ist das Kunstfest vielleicht dann auch wirklich nicht der richtige Ort, weil du das im Grunde genommen auch zu sehr in Frage stellen musst.
Ja, also mir ging es gar nicht so darum, das alles madig zu machen, was hier passiert, und will auch da gar nicht dir für den Karren fahren, für das, was du hier versuchst und findest gut.
Geht aber auch nicht um mich, das beschreibe ich ja nicht.
Genau, findest gut, wenn es halt möglich ist, dass gute Inhalte hier irgendwie irgendeine Öffentlichkeit finden, oder auch habe ich mich auch gefreut, dass ich hier meine Position so fraglos darstellen kann, ohne dass du das auch vorher überprüfst. Aber ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, ist einfach, dass es halt in Weimar so zwei Seiten gibt, und das eine ist halt diese strahlende Kultur, diese große Förderung und alles, was auch beim Kunstfest passiert, auf der einen Seite, wo auch gute Inhalte stattfinden können, und auf der anderen Seite gibt es einen Alltag und gibt es ganz viele Geschichten, wo ganz viel Scheiße passiert, wie in jeder Provinzstadt. Klar. Und das klafft halt irgendwie so auseinander halt irgendwie, und das, was die Scheiße, die ich beschrieben habe, die passiert halt irgendwie so in einem Alltag halt irgendwie, und irgendwie habe ich so das Gefühl, es reicht halt nicht ran. Und vielleicht ist noch so ein zweites Sache, also mit dem ländlichen Raum halt irgendwie, da ist es in Weimar auch so ein bisschen so gemütlich, und ich glaube, das ist halt, also ja, man kann sich halt einmal im Jahr halt irgendwie ein tolles Kunstfest machen, aber die Leute, die da Kulturarbeit machen im ländlichen Raum, das ist halt eine Arbeit das ganze Jahr über, und das ist oft auch eine sehr undankbare Arbeit halt irgendwie, weil die oft da sehr alleine sind. Das war irgendwie was ich gerne stark machen wollte.
Klar. Also sicher, ich glaube, wir müssen jetzt da schon wieder, weil wir diese halbe Stunde schon gleich überschreiten, sehe ich genauso. Also ich vertrete trotzdem die Möglichkeit, auf so einem, an so einem Festival durchaus Positionen und auch eben Themen zu behandeln, die eben absolut offen sein können und auch, also wirklich absolut offen sein können. Ich glaube auch, dass die Kunst, die passiert auf diesem Kunstfest, durchaus auch nicht nur jetzt innerhalb dieser Kulturszene, die du beschreibst, so entsteht, sondern wirklich überall herkommen sein kann. Das glaube ich einfach. Und sie ist einfach unterschiedlich und natürlich zum Teil auch einfach eher künstlicher und nicht ganz so direkt. Aber vielleicht das Mikrofon wurde sich gerade mal genommen, ja?
Ja, ich heiße Joachim und bin mit drei Losungsworten hergekommen. Edel, hilfreich und gut. Das hat mir der Schirmherr des gestrigen Tages in mein Stammbuch geschrieben. Und in allem politischen Widerstreit erkenne ich, dass die streitenden Parteien das für sich einfordern, ohne bereit zu sein, das dem anderen zu geben. Wenn wir also nicht in die Lage uns bringen, dass wir den anderen akzeptieren, wie er ist, und uns zu diesen drei Losungsworten in unserem Handeln bekennen, oder in unserem Handeln zu erkennen zu gehen, dann ist die Kunst eine schöne Unterhaltungsform, die das Leben für ein paar Minuten erleichtert, aber die uns nicht voranbringt. Kunst zählt immer und gutes politisches Handeln auch.
Aber der Schirmherr soll mal seinen Stellvertreter fragen, was im April 2012 auf seiner Polizeiinspektion passiert ist. Das ist eine unaufgearbeitete Geschichte, die ich erzählen wollte. Und das ist unaufgearbeitet. Und die Aufarbeitung davon wäre vielleicht eine Grundlage, dass man sich edel, hilfreich und gut mal unterhält oder so.
Ja, aber ich denke mal, mitten im Wege stehen zu bleiben und die anderen zu sagen, die bewegen sich nicht, ist auch nicht richtig. Danke.
Danke, vielen Dank. Hey, genau, jetzt probieren wir noch ein kleines Lied. Ich meine, das kann man sehr schwer abbrechen gerade. Oder möchte jemand aus dem Publikum noch was sagen? Oder sollen wir probieren mal diesen Song jetzt? Aber da kommt noch ein Mikrofon,
ja. Ja, und ich würde dem entgegensetzen, dass es klare Aufgabenverteilung gibt in diesem Streit. Und die Aufgabe einer Klärung, die ist definitiv nicht der betroffenen Seite zu übergeben, sondern der offiziellen Stelle. Die Cops, die kriegen ja Geld dafür, was die machen. Die Leute, die sich den Arsch aufreißen, damit verhandelt wird, nicht. Das ist deren Job, das aufzuklären. Und das machen die nicht. Und deswegen muss man irgendwann stehen bleiben und sagen, macht euren Job. Das ist weder edel, hilfreich und gut, das ist einfach nur logisch. Das bezahlen übrigens auch Sie mit, ich auch.
Okay. Ja, es ist wirklich strange jetzt. Und wir probieren trotzdem mal ein Stück Musik. Ja, danke, klar. Okay, aber vielen Dank. Ich meine, vielleicht kommen wir gleich mal runter und versuchen noch ein bisschen weiter zu sprechen, wenn das okay ist, wenn jemand mag. Ansonsten, Eunike, wir haben, also genau, danke dir erstmal einen Applaus, wenn du das magst, für Lukas. Vielen, vielen Dank. Danke dir. ACAB.
Yeah.
Ich verkünde die dadaistische Welt.
ACAB.
Ich verlache Wissenschaft und Kultur, diese elenden Sicherungen einer zum Tode verurteilten Gesellschaft.
ACAB.
Was kann es mich angehen, zu wissen, wie Martin Luther aussah? Ich stelle ihn mir vor als dickbäuchigen kleinen Mann. Er sah aus wie der Volksbeauftragte Ebert. Was brauchen wir, Buddhas Reden zu lesen? Es ist besser, eine falsche Vorstellung von philosophischen Exkursen zu haben. Oder zu wissen, dass es im Kambrium Riesenlibellen gab, denen zu Ehren der Luftdruck größer war als heute. Oder dass 227 Milliarden Atome ein Molekül von der Größe eines Zehntel Kubikmillimeters ausmachen. Aber noch unwichtiger als diese Unkontrollierbarkeiten sind mir die ernsthaften Dichter.
Kunst zählt immer.
Warum ist es besser, Kaufmann zu sein als Dichter? Der Kaufmann betrügt offenkundig und nur die anderen. Dies ist nach dem Kodex des Bürgers gerechtfertigt. Der Dichter betrügt sich selbst, wenn er für alle spricht und ist dadurch gerichtet, von der überrealen Welt abgeschnitten. Diese Herren Fritz von Geschlecht, die uns ihre Unruhe ins Gesicht malen, möchten als dunklen Drang eines Gottes, an den sie selbst nicht glauben, da sie nur ihren eigenen üblen Egos Existenz beimessen. Diese Pedarden der Besitzgier sind wahre Apachen von Karl Mays Gnaden. O Shatterhand, O Winnetou. Aber noch nicht so real wie dieser Sachse aus Moritzburg des deutschen Gehirns. Diese Literatoren, Versemacher, leiden am Gallfluss ihrer traurigen Ernsthaftigkeit und bedecken schon wieder als Aussatz die geistigen Beulen der Ebert-Scheidemann-Regierung, deren elende Phonographen-Walzenmelodie sie kakophonisch unterstützen, wie sie einstmals für den preußischen Schutzmann begeistert gröhlten.
Wenn ich auf der Straße geh, tut mir mein Gehirn weh. Denn die Leute, die dort gehen, sind so blöde anzusehen. Sie kaufen, kaufen, kaufen ein, als könnte nichts anderes schöner sein. In ihr Lederportemonnaie haben sie ihr Herz genäht. Und ist die Börse leer, schlägt ihr dummes Herz nicht mehr. Sie hetzen ihr Leben lang auf der Suche, was man kaufen kann.
Konjunkturgemäß dem Bourgeois-Proletarier zuliebe und in weiser Voraussicht seines Kommens hatten sich einige der Geriebensten unter die Kategorie der Kopfarbeiter begeben. Sie vollführten nun mit dem Verlangen nach Disziplin, Ruhe, Ordnung ein vornehmes Gesäusel am Bauche des Gottes Mammon. Die Dichter, diese Idealisten mit gangbarem Marktwert, sie haben die Weisheit des einfachen Menschen zerstört. Sie haben den Drang nach Bildung als Fiktion des Mehrwerts gereimter Worte bis in die Köpfe der Proletarier gepresst. Diese Handlungshilfen der Moralidiotie des Rechtsstaats hätten in die Bewusstseine die Wachsamkeit des Gelächters, der Ironie und des Nutzlosen schleudern müssen, den Jubel des orphischen Unsinns. Die Heiligkeit des Sinnlosen ist der wahre Gegensatz zur Ehre des Bürgers, des ehrlichen Sicherheitsgehirns, dieser Librettomaschine mit auswechselbarer Moralplatte. Die Psychoanalyse ist die wissenschaftliche Reaktion auf diese faulende Pest, die alle simplen, einfachen Gesten, Auflösungen, alle Steigerungen ins Blau der Gipfel gütigen Formens herabmindert auf ein Niveau des Mittelstandes, der übelriechenden Lauheiten des in sich beständig gelatineartigen Zitterns des Sumpfes. Diese Schleimblasen treibenden Tröpfe einer ekelhaften Verwandlungsfähigkeit in alles und jedes, nur nicht in eines. Diese leibhaftigen Verdränger der Einzigartigkeit sind für die Zweckmäßigkeiten des um seine Börse greinenden Bürgers noch zu miserabel. Ertränken wir sie im Unflat ihrer so grässlich ernsthaften 60-bändigen Werke.
Ja, ich heiße Joachim und bin mit drei Losungsworten hergekommen. Edel, hilfreich und gut. Das hat mir der Schirmherr des gestrigen Tages in mein Stammbuch geschrieben.
Ich bin nicht nur gegen den Geist des Potsdam, ich bin vor allem gegen Weimar. Noch kläglichere Folgen als der alte Fritz zeitigten Goethe und Schiller. Die Regierung Ebert Scheidemann war eine Selbstverständlichkeit aus der dummen und habgierigen Haltlosigkeit des dichterischen Klassizismus. Dieser Klassizismus ist eine Uniform, die metrische Einkleidungsfähigkeit für Dinge, die nicht das Erleben streifen. Außerhalb aller Strudel des realen Geschehens hüllen ernsthafte Dichter, Mehrheitssozialisten, Demokraten die Belanglosigkeit in die starren Faltenwürfe würdiger Verordnungen. Militärische Versfüße wechseln ab mit Arien der Güte und Menschlichkeit. Aus dem sicheren Hinterhalt, den der Besitz einer Anzahl Banknoten oder ein Pfund Butter verleiht, taucht auf das Ideal aller Schwachköpfe, Goethes zweiter Faust. Es ist schlechterdings alles darin enthalten, was nicht in Schillers Räubern vorkommt. Wie die Werke dieser feierlichen Klassiker das einzige Gepäck der deutschen Soldaten und Tag und Nacht ihre einzige Sorge waren, so war es heute der Regierung unmöglich, die Geschäfte anders als im Geiste Schillers und Goethes zu führen. Die Idealisierung Deutschlands schreitet demgemäß rüstig fort. Der von allen Musen umtanzte Staatsbankrott ist unvermeidlich. Der früher so christliche Deutsche ist Goethe Ebert Schiller Scheidemannianer geworden. Aus seinem Verwechslungsspiel von Besitz und Nutznießung reißt ihn nur mehr der gotthilfliebe Kinderschreck des Bolschewismus. Der Kommunismus ist die Bergpredigt, praktisch organisiert. Er ist eine Religion der ökonomischen Gerechtigkeit, ein schöner Wahnsinn. Der Demokrat aber ist gar nicht wahnsinnig. Er möchte leben auf Heller und Pfennig. Immerhin ist die Wahrheit schöner als blasse Vernunft. Doch seien wir alle wir selbst. Leben wir auf eigene Kosten. Was ist Demokratie? Das Leben erarbeitet durch die Angst um unser tägliches Vaterunserbrot.
Demokratie.
Wir wollen lachen, lachen und tun, was unsere Instinkte heißen. Wir wollen nicht Demokratie-Liberalität, wir verachten den Kulturen des geistigen Konsums, wir erbeben nicht vor dem Kapital. Wir, denen der Geist eine Technik, ein Hilfsmittel ist. Unser Hilfsmittel. Kein vornehmes Händewaschen in Zurückgezogenheit. Wir werden nicht scharfsinnige Begriffe spalten oder vor dem reinen Erkennen uns beugen. Wir sehen nur Mittel hier. Unser Spiel vom Bewusstwerden, ins Bewusstsein treten, der Welt zu spielen, getrieben von unserem Instinkt. Und wir wollen Freunde sein dessen, was die Geißel ist des beruhigten Menschen. Wir leben dem Unsicheren. Wir wollen nicht Wert und Sinn, die dem Bourgeois schmeicheln. Wir wollen Unwert und Unsinn. Wir empören uns gegen die Verbindlichkeiten des Potsdam-Weimar. Sie sind nicht für uns geschaffen.
Uns zu diesen drei Losungsworten in unserem Handeln bekennen.
Wir wollen alles selbst schaffen. Unsere neue Welt. Der Dadaismus hat als einzige Kunstform der Gegenwart für eine Erneuerung der Ausdrucksmittel und gegen das klassische Bildungsideal des ordnungsliebenden Bürgers und seinen letzten Ausläufer, den Expressionismus, gekämpft. Der Club Dada vertrat im Kriege die Internationalität der Welt. Er ist eine internationale antibourgeoise Bewegung. Der Club Dada war die Fronde gegen den geistigen Arbeiter, gegen die Intellektuellen. Der Dadaist gegen den Humanismus, gegen die historische Bildung. Er ist für das eigene Erleben.
Someday when there's time to sing, a few of us will gather and raise a voice to anything, because everything matters. My hand on my mother's hand, and her hand on my daughter's hand on the hand of who will lead us into slaughter. And our voice says, join the sound of crazy bluebells. Dust that's gathered in our hearts will be blown and dispersed. Our interest in the darker arts no longer coming first. Practitioners of love and touch, legalized and praised. And fuck you very much to the greedy and the crazed. And our voices join the sounds of craze. Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding dong, ding ding dong. Flowers from the ends of time are blooming in our hearts. Catastrophe is where you'll find that real self-knowledge starts. count backwards from the very end until you reach ignition. Blast off into love, my friend, and decimate cognition. And our voices join the sound of crazy bluebells. Bluebells unfurl and make wild noise in tumult. They unite. Our prayers are answered and our joys are finally inside. And our voices join the sounds of crazy bluebells. How those bells will pound and how our lives will swell. And our voices join the sounds of crazy
Ihr hörtet hier den Mitschnitt einer Veranstaltung, die im Rahmen des Weimarer Kunstfestes am 29. August auf dem Theaterplatz stattgefunden hat. Ich war dort zu Gast bei einer Talk- und Performance-Reihe von Schorsch Kamerun und habe eine Rede gehalten. Im Anschluss war hier eine Vertonung des Pamphlets gegen die weimarische Lebensauffassung von Raoul Hausmann aus dem Jahr 1919 zu hören. Zu verstehen als aktualisierbare Beantwortung der Frage, wo hört Demokratie auf und fängt Bevormundung an? Nach dem Talk am 29. August auf dem Theaterplatz Weimar unter dem Motto Ambiguitätstoleranz spielte am selbigen Platz zu den Füßen von Goethe und Schiller eine Punkband mit dem Namen Plenum auf. Songs von Plenum waren auch in dieser Sendung zwischenzeitlich zu hören. Es wird vermutet, dass Plenum in einer Konstellation mit der Weimarer Punkband Prüfkörper steht. Wir hören an dieser Stelle Prüfkörper mit dem Song Hummelflug.
Betonplatten. We'll be right back.
Dies war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Diese und weitere Ausgaben dieses Sendeformats finden sich zum Nachhören auf wutpilger.org. Wutpilger Streifzüge kommt auf Radio Korax in Halle, Radio Lotte in Weimar, FSK Hamburg, Querfunk in Karlsruhe, Radio Fratz in Flensburg, Radio Frei in Erfurt, Radio Blau in Leipzig und Radio Orange in Wien. Die Sendung wird monatlich produziert und ist in der Regel am Ende des Monats auch als sogenannter Podcast verfügbar. Alle Hörerinnen und Hörer grüßt am Mikrofon Lukas.